Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.
KC Controller in a game.
Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend an diesem doch so lauen Montagabend. Hier ist Köln Campus Controller, das Computer- und Videospielmagazin eures Vertrauens hier auf der 100,0. Und heute ist mal wieder Podcast-Zeit angesagt und da freue ich mich immer sehr drüber, denn ich finde, da kann man sich richtig viel Zeit nehmen, um über ein Thema sehr ausführlich und in ganz, ganz, ganz vielem Detailtum zu reden. Und das mache ich heute nicht alleine. By the way, hier ist Christopher Jung am Mikrofon, sondern mit meinem lieben Kollegen. Stell dich den Leuten vor, ja.
Hallo, Wayne.
Hallo, Wayne. It's been some time since we done that.
Was? Ja, ja. Nach anderthalb Jahren wieder im Studio. Wow.
Ich glaube, so lange ist es gar nicht. Ich glaube, wir sind zwischendurch mal wieder für irgendeine Sendung hier gewesen.
Ich glaube, ich nicht.
Dann herzlich willkommen zurück, mein Lieber.
Ja.
Wir haben uns deine Rückkehr indirekt dann wahrscheinlich auch als Anlass genommen, um über ein Thema zu reden, das wir beide zumindest schon ein bisschen auf der Halde hatten und uns dachten so, hey, warum eigentlich nicht mal über BioShock reden? Die Spielereihe von 2K Interactive.
Genau.
Die ja schon mittlerweile ihre 15 Jahre auf dem Buckel hat.
Genau, 2007 kam
der. Ist krass, oder?
Ja, es ist erstaunlich. Vor allem fühlt es sich noch so an, als wäre es gestern gewesen, dass der erste Teil rauskam. Aber ja, BioShock hat sich auf jeden Fall zu einem der Spieletitel hochgearbeitet, würde ich mal sagen. Gerade der erste Teil, großer Kritikerliebling gewesen durch seine Geschichte, damals auch durch sein Gameplay. Ob das heute noch so vertretbar ist, könnte man ja vielleicht auch mal vielleicht gleich kurz drüber sprechen. Aber ja, auf jeden Fall eine Spielereihe, die gefühlt jeder, der mit Gaming zu tun hat, zumindest schon mal gehört hat.
Genauso wie das berühmte Zitat, das in unserer Sendungsankündigung steht. Ne?
Ja, dann lebe ich ein bisschen in meiner Bubble, okay?
Bubble ist ein gutes Stichwort, denn davon gibt es unter Wasser einige.
Was eine Überleitung.
Ist fantastisch, ne? Wir werden heute über die drei Hauptspiele der Serie reden. Das wären zum einen BioShock 1, BioShock 2 und dann zu guter Letzt BioShock Infinite. Und in der ersten halben Stunde werden wir uns hauptsächlich über Teil 1 unterhalten, was den so besonders macht, was ihn damals so besonders gemacht hat, was ihn vielleicht auch heute immer noch so besonders macht. Und Wayne, du bist einer der Menschen, die ich kenne, der, wenn er über Videospiele und gute Videospielgeschichten redet, sehr, sehr schnell auf BioShock kommt. Wieso ist das so?
BioShock, zumindest auch vor allem der erste Teil, hat für mich eine der besten Spielwelten überhaupt, weil diese Spielwelt gefühlt all das verbindet, was ich mir von einer guten Spielewelt erhoffe und auch der Geschichte, die dahinter steckt. Ich bin persönlich ein großer Fan von diesen ganzen Utopie-Dystopie-Geschichten. Jetzt nicht im Rahmen von apokalyptisch, sondern wirklich einfach in einer Art Gesellschaftsexperiment, sage ich mal. Und wie sich dann Utopien zu Dystopien entwickeln können. Was passiert auf dem Weg? Wie verändern sich auch Ideale, sage ich mal, bei einzelnen Charakteren? Und all das findet man in BioShock en masse.
Und wir haben ja schon gesagt, BioShock glänzt ja nicht nur in seiner Art, wie es sein Setting verbaut, sondern auch, wo es sein Setting verbaut. Und da ist Teil 1 ja schon so ein bisschen. Also ich erinnere mich, 2007 kam der erste Teil raus, 2005, 2006, noch großer Zeitschriften, Videospielzeitschriftenleser war ich. Und da war dann auf einer dieser CDs, was heute ein YouTube-Kanal ist, von einer Spielezeitschrift oder von einer Publikation, war dann früher immer die CD, die dabei war, mit den Reviews, mit den Video-Reviews und den Trailern zu neuen und interessanten Spielen oder Vorschauen. Und da hatte ich immer die Maniac bei mir zu Hause im Abo im Briefkasten.
Auch noch Zeiten.
Das war fantastisch. Und die hatten BioShock als großen Leitartikel drin, als es angekündigt worden ist, damals für den PC und für die Xbox 360 war das, glaube ich.
Genau.
Das waren so die Startplattformen. Und im Großen und Ganzen habe ich auf dem Weg nach Hause von meinem, also ich hatte die Zeitschrift übers Wochenende mit zu meinen Großeltern mitgenommen, hab da wirklich auch von vorne bis hinten, wie es halt früher war. Ich könnte dir zum Beispiel heute noch sagen, wie der Aufbau und wie die Bilder vom ersten Vorschau, von der ersten Preview von Batman Arkham Asylum waren von der Play 3. Und bei Bioshock war es dann ähnlich und ich bin nach Hause gekommen, weil meine Großeltern noch keinen DVD-Player hatten im Jahre 2006 oder sie oder wann das war. Und hab dann zu Hause dieses Video geguckt und hab dann diesen Trailer gesehen, diesen ersten CGI-Trailer, wo du quasi auch schon
von oben
unter Wasser gehst und in dieser Welt landest und ja, dann aus der Ego-Perspektive von einer Figur ein kleines Mädchen überfällst, das aber ein bisschen komisch aussieht und dann ja, attackiert dich auf einmal ein fast 2,50 Meter großer Riese in einem Taucheranzug mit einem Bohrer, einem riesigen Bohrer in der Hand und das ist Bioshock.
Bei dir war es vor allem das Setting und jetzt weniger so die ganze Utopie, Dystopie-Sache.
Ich war einfach geflasht von diesem Trailer und ich deswegen bin ich auch immer noch eigentlich ein Vertreter davon, wenn du einen CGI-Trailer hast oder einen Cinematic-Trailer, wenn der gut gemacht ist, bin ich hooked. So, dann freue ich mich, dann habe ich wenigstens noch so ein bisschen so die Antizipation von wegen, was erwartet mich in diesem Spiel so? Und genau das war so diese Zeit. Und dann halt natürlich auch mit dem Wissen, was ich aus diesem Vorschauartikel drin hatte, konnte ich es halt nicht erwarten. Und dann habe ich es irgendwann bei einem Kumpel gespielt, der eine Xbox 360 hatte und habe bis zu einem gewissen Punkt gezockt und es dann halt liegen lassen müssen, weil es halt nicht meine Konsole war. Und bin dann erst relativ spät wieder auf den Bioshock-Zug aufgesprungen. Bei dir war das anders, wenn ich mich erinnere, oder?
Ja, ich bin tatsächlich erst auf Bioshock aufmerksam geworden, als es schon draußen war. Nämlich tatsächlich damals über Steam und die Demos, die ja lange verschwunden waren, mittlerweile wiederkommen.
Ah.
Es gab damals zum ersten Bioshock eine spielbare Demo auf Steam. Und ich habe die dann 2008, also glaube ungefähr ein Jahr nach Release, so zwischen Teil 1 und Teil 2, habe ich dann diese Demo entdeckt. Und ja, ich meine, ich war eigentlich noch viel zu jung dafür.
Natürlich, es war ein 18er-Titel,
ja, oder? Aber bei Demos fragt ja keiner.
Nein.
Und dann lädt man die halt runter. Und ich war auch von dieser ganzen Welt so fasziniert, dieser Horroraspekt, der gerade zu Beginn sehr stark drin ist. Du kommst das erste Mal an, du hast dich erwartet direkt dieser Splicer, dieser Bürger oder diese Bürgerin, die ja da vollkommen entstellt ist, wenn du ankommst mit deiner Taucherglocke und hochfährst und dann läufst du durch diese verlassenen Gänge, dann die ganzen Lichter, die flackern und überall ist irgendwie alles kaputt und es läuft Wasser rein und du weißt gar nicht, was los ist. Und dann kommst du halt zu deinem ersten Gatherer's Garden, also zu deinem ersten Standort, wo du dir dann diese Plasmide reinhaust, die dir halt dann bestimmte Fähigkeiten geben. Wir können gleich noch kurz drüber sprechen. Und dann taucht halt die erste Little Sister und der erste Big Daddy auf und du denkst dir halt nur, was
bin ich hier gelandet?
Ja,
it's not Kansas anymore.
Ja, aber das ist ja hervorragend, das ist ja grandios. Das ist ja super.
Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Worum geht's in Bioshock?
Bioshock, der erste Teil spielt in einer Stadt auf dem Meeresgrund, der Nordatlantik, am Meeresgrund des Nordatlantiks.
Zwischen Grönland und Neufundland,
genau,
glaube ich,
genau,
oder?
Genau. Irgendwo da oben, wo es sehr kalt ist auf jeden Fall. Na, damit auch bloß keiner Rapture findet. Weil das ist nämlich die Idee. Rapture ist ein, wenn man so will, kein Experiment, sondern eher eine Vision von Andrew Ryan. Andrew Ryan ist ein mehrfacher Milliardär, der damals aus Russland in die USA gegangen ist, dort Vermögen gemacht hat, aber mit der Welt oben nicht mehr zurechtkommt. Der halt sagt, okay, hier, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, der Kalte Krieg bahnt sich an, die Menschen werden sich mit Atomwaffen irgendwann vernichten und diese ganzen gesellschaftlichen Systeme, weder Kommunismus noch Kapitalismus in der Form, wie er herrscht, vermag irgendwie die Menschheit zu ihrem vollen Potenzial zu verhelfen. Also was mache ich? Ich verkaufe alles und baue mit dem Geld meine eigene Stadt.
Das ist quasi der erste Prepper.
So ungefähr. Und das macht er dann auch mit dann Hilfe von bestimmten Unternehmen, baut er sich halt seine Stadt unter Wasser und lädt dann da all die Menschen ein, die er halt ja, zu den Eliten, sage ich mal, sieht, die halt
großen Denker, genau, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen, genau, also genau, die ganz großen hellen Köpfe zur damaligen Zeit, und möchte denen quasi sagen, ihr müsst nicht unter dem harten Hammer des Kommunismus oder der verweichlichten Sozialpolitik des Kapitalismus bzw. der Demokratie leben.
Ja, genau.
Ihr könnt es besser haben bei mir unten in meiner Unterwasserwelt.
Hier habt ihr die Utopie, hier müsst ihr euch nicht an irgendwelche moralischen Grenzen halten, wenn es um Forschung geht. Hier könnt ihr zeichnen, was ihr wollt, hier könnt ihr, ja, wenn man so will, eigentlich quasi leben, wie ihr möchtet. Ja. Also ziemlich ungehemmter Kapitalismus, würde ich mal sagen.
Ja, also liberaler geht's gar nicht. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, gewissen FDP-Politikern wird da die Hose eng, wenn sie das hören.
Ja, wirklich.
Aber wir spielen ja kein Rapture-Bewohner, ne, sondern wir spielen einen Mann, Jack,
genau.
Jack, der stürzt über dem Atlantik ab, will eigentlich irgendwen besuchen fahren.
Genau, er ist auf dem Weg eigentlich von, ich glaube, New York nach England.
Ja.
Und stürzt ab.
Stürzt ab und landet wie ein Wunder direkt neben einem Leuchtturm. Und in diesem Leuchtturm geht es dann in eine Taucherkugel. Und dann geht's von dieser Taucherkugel runter in diese Welt. Und ich finde, da wird dann schon direkt der Mut gegeben. Ja, klar, und du hast ein Bildschirm, eine Leinwand geht runter und du siehst quasi eine Message von Andrew Ryan, und ich finde, das ist mit einer auch der ikonischsten
total
Spielanfänge.
Ja.
Wollen wir nochmal reinhören, Wayne?
Auf jeden Fall.
Gib mir mal eine Sekunde, wenn ich das richtig habe.
I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture.
Genau.
Ein Fantastisch. So, jetzt haben wir es. Lange nicht mehr hier gewesen.
Ja, ist eine Weile her. Aber es ist auf jeden Fall ein fantastischer Einstieg zu einem Spiel, ein fantastisches Opening. Und man kriegt sofort auch ein Gespür dafür, was erwartet mich, was für eine Philosophie steckt hinter dieser Welt,
ja,
was für Ideen sind da eigentlich drin. Und danach, ja, kommt man halt in Rapture an und merkt halt sofort, huch, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, denn Rapture ist gar nicht mehr die Utopie, die einem noch in diesem wunderbaren Werbefilmchen versprochen wurde,
genau,
sondern es ist ein Failed State, wenn man es so sagen möchte,
zerbrochen,
oder?
Zerbrochen in einem Bürgerkrieg zwischen Andrew Ryan und Frank Fontaine. Die beiden, ja, Widersacher, wenn man so möchte, die ihre Fraktion haben, die sie aufeinander hetzen, und ja, Rapture verfällt halt in einen Bürgerkrieg.
Und spielerisch bewegen wir uns im Bereich von einem Ego-Shooter. Damals zu der Zeit natürlich auch ein sehr beliebtes Setting, beziehungsweise auch immer noch, finde ich, einfach perfekt, wenn es um das Thema Immersion geht. Also du bist halt ein gesichtsloser, stimmloser Protagonist mit einem hochgeschlagenen Rollkragenpulli und kriegst halt die komplette Ladung direkt von Anfang an, und du bist von Sekunde 1 in dieser Welt drin. Und ich finde, weil ich habe jetzt zur Vorbereitung auf den Podcast nochmal in einen alten Spielstand von mir reingelootzt auf der PlayStation, und ich finde, es hält sich allein von der Inszenierung und von der Grafik her immer noch sehr, sehr gut. Also
ja,
das ist mal wieder ein perfekter Kandidat von, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, Style over Substance. Also die Grafik muss nicht die geilste sein, wenn das Art Design stimmt.
Ja.
Und das ist halt hier durch diesen Art Deco Style in den 50er Jahren. Einfach
Jahre.
die perfekte Utopie, die dort gezeichnet wird. Wie hast du das spielerisch wahrgenommen? Also ich weiß, du bist nicht der größte Ego-Shooter.
Ja. Bioshock wäre auch tatsächlich ein Spiel, das so im Nachhinein betrachtet super als ich würde mal sagen, so klassischer Survival-Horror funktioniert hätte ohne Kämpfen. Sowas wie Outlast, sage ich mal zum Beispiel. So hätte Bioshock auch funktionieren können, hätte man sich die ganzen Schießereien und so erspart, für die Bioshock nie groß bekannt war. Mhm. Also das Gameplay, bei Bioshock stand immer so ein bisschen an dieser Schnittstelle zwischen, ich habe eine tolle Geschichte mit einer tollen Welt, ich muss aber noch irgendwie ein Spiel da reinkriegen.
Ja.
Und das.
Obwohl Ken Levine ja auch von System Shock kam.
Genau, genau.
Wenn ich mich nicht täusche.
Genau, vom zweiten. Da hat ja den zweiten mit.
Und die ähneln sich ja auch schon so ein bisschen. Also die Idee dahinter ist ja schon eine ähnliche auf jeden
Fall. Ich meine, System Shock 2 auch ganz großes Spiel, arbeitet auch sehr viel mit dieser ganzen, ja, so, ne, Gesellschafts- bzw. Individuum-Ebene.
Ja.
Und genau, das steckt.
Aber halt auch drin. Ein Ego-Shooter, ne?
Das, war, ja. Genau, war auch ein Ego-Shooter. Aber da liegen dann auch noch mal ein paar Jahre zwischen.
Ich glaube,
System Shock 2 war 1998.
Das stimmt.
Und Bioshock dann 2007.
Ja.
Da war dann doch ein bisschen mehr möglich. Und man muss auch sagen, es ist ja kein wirklich schlechter Shooter. Du hast relativ viel Abwechslung drin, du hast verschiedene Waffen.
Ja.
Und was wichtig ist, du hast Fähigkeiten, nämlich die sogenannten Plasmide. Und da kommen wir noch zu einem Punkt, der auch gerade in Rapture sehr, sehr wichtig ist. Nämlich die ganze Sache bezüglich Plasmiden, Genmanipulationen, deswegen auch Bioshock. Also das Ganze sich hochsplicen, wie man es ja auch sagt im Fachjargon, sage ich mal. Also Splicen ist tatsächlich ein Begriff, den ich, bevor ich ihn in der Schule gelernt habe, aus Bioshock dann schon
kannte. Das ist so ein typischer Fall von Videogames saved my Schulnote,
ja,
so ein bisschen.
Genau.
Also das war bei mir genauso mit mit italienischer Renaissance. Assassin's Creed hat mir meine 2+ in Geschichte verschafft. Danke nochmal an der Stelle, Ubisoft. Das finde ich halt auch so interessant. So, du lernst halt indirekt auch über eine gewisse Art von Kunst und eine gewisse Art von Architektur und mal ganz abgesehen von dem ganzen gesellschaftspolitischen, so viel über halt das Konzept von Utopie und Dystopie, dass ich halt wirklich auch sagen würde, das ist so ein perfektes Beispiel für frühe Serious Games. Wenn man es so sehen will, oder?
Ja, den Vergleich würde ich vielleicht für ein bisschen sehr hoch halten, weil dann doch irgendwie natürlich das Spielen und die Unterhaltung immer noch im Vordergrund steht. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass Bioshock eins so der, ich würde mal sagen, der ganz großen Spiele war, die halt eine Welt hatten, die nicht nur ein Schauplatz war, sondern einen eigenen Charakter hatte.
Also
die Welt, also Rapture, die Stadt selber, erzählt eine eigene Geschichte, aber sie ist dabei nicht nur irgendwie Schauplatz und Hintergrund, sondern sie ist halt eine der Hauptcharaktere.
Ja.
Und das findet man halt an jeden Ecken. Nicht nur jetzt über klassisches Environmental Storytelling, sondern auch einfach die Funktionen in der Stadt. Also diese ganzen Funktionen, wie funktioniert die Stadt, wie ist die aufgebaut, was für Probleme gibt es. Das sind alles Sachen, die, finde ich zumindest, sehr glaubhaft sind.
Ja. Also in dieser Welt checkt man halt auch direkt, okay, da haben sie sich halt um das Essen gekümmert und da war Unterhaltungsdistrikt, das war so ein bisschen, dann gibt's dann, glaube ich, im späteren Verlauf des ersten Teils kommst du in so einen Garten, der ist halt für die Sauerstoffversorgung unter Wasser zuständig
und
so. Man hat sich da schon sehr viel Gedanken gemacht, wie so autarkes Leben funktionieren kann. Du hast aber gerade schon die Plasmide erwähnt und das sind ja, wie du gesagt hast, so Genmanipulationen, mit denen du mit denen man arbeiten konnte. Und wie sind die ins Spiel eingebaut?
Die sind sozusagen Special Effekte, also Spezialeffekte, die dir beim Spielen helfen, die dir sozusagen übermenschliche Fähigkeiten
geben. In einem Fantasy-Setting wäre das Zaubern.
Ja, genau, genau. Also du hast zum Beispiel dann Fähigkeiten, wie du kannst Blitze verschießen, Feuer verschießen, Bienenschwarm beschwören und alles.
Zu jedem Plasmid gibt's dann auch immer einen Werbespot.
Genau, genau. So
sehr. Haben Sie Probleme mit Ihrem Nachbarn? Schießen Sie doch einen Bienenschwarm auf ihn.
Ja, genau, genau. Die ganze Welt dreht sich am Ende eigentlich um Plasmide, beziehungsweise um die Ressource, aus denen Plasmiden dann besteht. Mhm. Weil diese Plasmide halt dafür sorgen, dass du viel Macht bekommst oder viele Fähigkeiten bekommst. Und ja, im Endeffekt ist dann Adam ist das, woraus dann Plasmide gebastelt werden. Beziehungsweise, kann man schon so sagen. Das Fundament, das Rapture dann am Ende sozusagen aus den unter den Füßen weggezogen wird und das dann dafür sorgt, dass dann der Bürgerkrieg ausbricht.
Ja, und eine ziemlich große Rolle spielen, wie wir gerade auch schon gesagt haben, Big Daddies und Little Sisters. Die Little Sisters sind, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Notlösung gewesen, wie man an neues Adam kommt, weil Adam in der Art und Weise, wie es unter Wasser vorkommt, das ist in so einer Seeschnecke oder so, Seeschnecke wird das gewonnen.
Genau.
Kriegst du halt nur in so einem gewissen Rahmen, aber wenn du es schaffst, ein kleines Kind mit dieser Schnecke zu infizieren, beziehungsweise die in deren Körper irgendwie einzupflanzen, dann produzieren die konstant neues Adam.
Genau, also wir können ja mal einen kurzen Ausreißer machen, jetzt in die Geschichte des Adams, sag ich mal, wie du es schon gesagt hast, wurde von Tenenbaum, einer Forscherin in Rapture, entdeckt, beziehungsweise zufällig entdeckt, nachdem ein Fischer, der eigentlich zwei verkrüppelte Hände hatte, gebissen wurde von einer dieser Schnecken und dann am nächsten Tag wieder topfit durch die Gegend gehüpft ist. Und da hat sie halt entdeckt, okay, Adam funktioniert so ein bisschen wie so Krebszellen. Das heißt, die sorgen dafür, dass die sich so über deine Zellen irgendwie drüber legen, aber die töten die halt nicht nur ab, sondern die ersetzen die. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit halt durch Plasmide, die halt, das sind halt so DNA-Kram, die neue Fähigkeiten halt.
Bio hat sie dann nicht weiter, ab da war dann Schluss.
Ab da war dann leider zu Ende. Und genau, man fand dann aber relativ schnell heraus, wie das funktioniert. Man hat es verbreitet, hat dann aber gemerkt, okay, wir kommen mit der Produktion nicht mehr hinterher. Mhm. Also diese ganzen Schnecken geben halt einmal Adam und dann sind sie nicht mehr zu brauchen. Wie finden wir also die Lösung? Man hat rumexperimentiert, rumgeforscht und kam dann am Ende auf die Idee, okay, wir brauchen einen Wirt. Der Wirt kann nämlich die Schnecke am Leben erhalten. Und dann hat man weitergeforscht und kam dann am Ende zu dem Schluss, okay, man braucht halt so kleine Mädchen. Das ist, also man hat es mit Männern, Frauen, Jungs, Mädchen versucht, hat nicht funktioniert, außer bei den kleinen Mädchen aus irgendeinem Grund. Also hat man angefangen, ihnen diese Schnecken einzupflanzen in den Bauch. Und dadurch kann die Schnecke weiter Adam produzieren, muss dafür aber an Material rankommen. Und das Material ist in dem Fall Blut. Blut von Menschen, die halt noch Adam-Spuren in sich haben. Das hat man also gemacht. Man gibt den Little Sisters kleine Spritzen oder relativ große Spritzen.
Ja, die sehen halt, so riesig aus, dass du dir denkst, das ist halt so eine riesige, übertriebene Horrorfilm-Spritze.
Man packt noch so einen kleinen Schnuller vorne drauf, damit sie da auch dran trinken können. Und dann lässt man halt irgendwelche Leichen aussaugen und dann so Adam halt produzieren. Problem an der
ganzen... Perfektes System.
Ja, nicht ganz. Klappt nicht so ganz gut. Problem ist aber auch, dass Adam halt hochgradig süchtig macht. Und
man eigentlich immer mehr braucht.
Man immer mehr braucht, um auch seine Fähigkeiten weiter zu behalten. Sorgt dann aber auch dafür, dass die Leute halt ein bisschen wahnsinnig werden, weil durch die ganze Zellregeneration das Ganze wuchert irgendwann sehr. Das heißt, dein Kopf wird ein bisschen matsch und dein Körper verändert sich auch so ein bisschen.
Wird auch matsch.
Und dadurch entwickeln sich halt diese Splicer, sozusagen die Hauptgegner im Spiel. Also Menschen, Bürger, Bürgerinnen, die halt komplett drogenabhängig
sind und voll drauf sind
und sich halt dann auf die Little Sisters stürzen. Sorgt natürlich dann dafür, dass die Produktion stockt. Und was macht man also? Man braucht Beschützer.
Nicht, weil Kinder irgendwie gefährdet sind, sondern nein, die Produktion stockt.
Das ist dann halt Hyperkapitalismus.
Ja.
Und deswegen braucht man Beschützer. Und man fand diese Beschützer dann später in den Big Daddies. Das sind Menschen, die so sehr unter Drogen gesetzt werden und in Taucherglocken gesteckt werden, dass sie halt...
So, fast schon so Golem-artige Riesen.
Genau.
Ja.
Und halt darauf dann getrimmt werden, dass sie das beschützen und mit ihnen sozusagen durch die Tunnel und Hallen Raptures streifen.
Perfekt. Ja, und da wären wir eigentlich auch schon bei der Krux, beziehungsweise bei einem der interessantesten Parts, nämlich der Philosophie und dem gesellschaftspolitischen hinter Bioshock. Und da gibt es ein ziemlich großes Vorbild. Also Andrew Ryan an sich ist so eine Mischung aus Howard Hughes beziehungsweise Walt Disney meets, und ich kriege ihren Namen immer durcheinander.
Ayn Rand,
ja. Eine Philosophin, eine Schriftstellerin.
Genau, die war eigentlich Schriftstellerin, hat sich aber auch viel mit so philosophischen Themen beschäftigt. Und genau. Die war auch russisch-US-amerikanische Staatsbürgerin, wie Andrew Ryan.
Wie Andrew Ryan.
Da erkennt man dann schon eine Connection. Und die hat tatsächlich sehr einflussreiche Werke in den USA vor allem geschrieben, in den 50er Jahren. Ihr einflussreichstes Werk war Atlas wirft die Welt ab. Auch da Atlas, ein Charakter, der in Bioshock vorkommt. Also man erkennt, die Hauptinspiration steckt hier in Ayn Rand und ihren Werken drin.
Ja, und was ich halt sehr interessant finde, ist so, du hast halt mit Andrew Ryan jemanden, der so das Paradebeispiel von einem absoluten hyperliberalen Kapitalisten ist. Also nichts, der Staat soll sich bloß aus allem raushalten, der Markt regelt, Bruder. Und im Großen und Ganzen möchte er einfach, oder glaubt er in seinem Wahn daran, dass jeder genauso erfolgreich und groß und mächtig werden kann wie er, wenn er sich nur genug zusammenreißt und seinen Teil dazu beiträgt.
Genau, das ist auch dann noch, bevor man nach Rapture kommt, kommt man in den Leuchtturm. Das Erste, was einem da begegnet, ist eine große Aufschrift mit No Kings or Gods, only man.
Ja.
Ne, also es braucht keine Könige, es braucht keine Götter, es braucht also nur den Menschen und seinen Willen, wenn man so will.
Und da, finde ich, sind wir halt bei einem sehr interessanten Punkt, dass man halt in den Bioshock-Spielen, das merken wir dann auch später bei den anderen, sich immer einem sehr großen philosophischen, gesellschaftlichen Thema annimmt und das halt in so eine total verschrobene und kaputte Welt packt. Und das aber auch so elegant, dass man auch noch Jahre später darüber diskutieren kann. Also es gibt Leute, die schreiben Hausarbeiten über Bioshock und Wayne zum Beispiel. Was hast du nochmal? Was war bei dir nochmal?
Das war in den Musikwissenschaften. Ich habe über die Musik in Bioshock und die kommentierende Funktion dieser Werke.
Genau. Ja, denn auch Musik und so dieser ganze Style der 50s, der schwingt halt total damit drinne. Und was ich halt immer an Bioshock 1 so super interessant fand, ist, wenn du dir das Spiel aus heutiger Sicht noch anguckst, ist es eigentlich 1:1 so aktuell, wie es damals war. Also es ist kaum gealtert in seinen Themen und in der Art und Weise, wie es sich präsentiert auf einer inszenatorischen Ebene. So vom Gameplay kann man noch mal drüber reden. Ich finde aber, es ähnelt mehr vom Gameplay heutzutage einem Metroid, den Metroid Games von Nintendo, als es jetzt zum Beispiel einem Half-Life oder so ähnelt. Weil du ja dadurch, dass du die verschiedenen Plasmide hast, die unterschiedlichen Bereiche, du kommst mit gewissen Sachen nur nach da und da, du kannst deinen Charakter hochskillen, dann kannst du das hacken und so. Also Rollenspielaspekte sind auf jeden Fall schon da.
Ja.
Und da, finde ich, waren sie nie mehr so gut wie hier.
Wie im ersten?
Fand ich schon.
Ja. Ja, der erste war gameplay-mäßig, würde ich sagen, auch noch am ausgereiftesten.
Weil er halt noch zu seiner Zeit gepasst hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Irgendwann hat so der Trend und die Zeit das Gameplay von Bioshock abgehängt, beziehungsweise von den kommenden Teilen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber, um nochmal kurz bei der Philosophie zu bleiben, was steckt eigentlich dahinter? Diese ganze Geschichte basiert halt auf Ayn Rands Idee des Objektivismus. Ist halt so hat sie es halt genannt. Und was halt da wirklich zentral ist, ist halt einmal so eine Art, wie sie es nennt, rationaler Egoismus. Und auch den merkt man halt dem Spiel ganz klar an. Ne? Also es geht hier darum, dass jeder kann halt seine eigenen Ziele erreichen, aber jeder muss selber sozusagen dafür kämpfen. Ja. Es gibt niemanden, der dir hilft. Und deswegen werden auch sehr im sehr libertären Stil so Sachen wie Sozialleistungen abgelehnt, jegliche Form von Hilfe wird abgelehnt, sondern ja, du musst halt selber irgendwie gucken, dass du durchkommst. Aber dir werden halt so gewisse Rechte gewährt, wie so ein Recht auf Leben. Also leben darfst du schon, musst halt nur selber gucken, wie du überlebst quasi.
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, da steckt tatsächlich viel drin, was man auch in Staaten wie den USA ja sieht. Was ja auch dieser Pursuit for Happiness Gedanke, der kommt da halt auch einfach drin vor. Ja.
Wayne, Teil 1 hat einiges an Duftspuren hinterlassen. Wir schließen erstmal das Kapitel Teil 1, aber wir hatten ja dann ein paar Jahre später noch einen zweiten Teil.
Ja.
Und der setzt eigentlich genau da an, wo Teil 1 aufgehört hat, und darüber Mehr oder weniger.
Ein paar Jahre später.
Aber vom Gedanken und vom Setting her.
Ja.
Und darüber reden wir jetzt gleich noch. Jetzt gibt es aber erstmal eine kleine Musikpause. Und die begehen wir mit Bobby Darin und seinem Song, wie könnte es besser sein, Beyond the Sea. Hier ist Controller auf der 100,0.
Controller.
Pack die Badehose ein und dann nimm dein Big Daddy Line.
Big Daddy in die Hand. Es wird Zeit, nach Rapture zu gehen.
Beziehungsweise wir sind ja immer noch in Rapture.
Ja.
Wir haben es ja nie verlassen. You never left Rapture. Teil 1. Wir wollen gar nicht so krass auf die Twists und Turns eingehen, weil ich finde, das ist auch immer noch mit einer der coolsten Twists in einem Spiel, den man sich geben kann. Und lass uns einfach direkt zu Teil 2 gehen.
Wir gehen zu
oder?
Teil
2.
Okay.
Man kann aber so viel sagen, Andrew Ryan und Frank Fontaine sind out of the picture nach Teil 1. Rapture ist quasi mehr oder weniger sich selbst überlassen, bis dann eine Wissenschaftlerin die Macht an sich nimmt, die Sophia Lam heißt,
genau.
Ne? Und maßgeblich für das Little Sisters Programm verantwortlich war, oder? Oder war das,
Das war Tenenbaum. Tenenbaum, Su Chong, die haben sich damals auch noch zu Ryan-Zeiten und zu Fontaine-Zeiten halt darum gekümmert, dass das Little Sisters Projekt läuft. Vor allem Frank Fontaine war dafür groß verantwortlich. Aber jetzt, der zweite Teil spielt circa 10 Jahre nach dem ersten Teil. Ryan und Frank Fontaine sind sozusagen aus dem Bild und die lachende dritte Sophia Lamp sieht ihre Zeit gekommen. Die ist eigentlich Psychologin, ist damals auch schon nach Rapture eingeladen worden von Andrew Ryan, hat auch lange mit ihm zusammengearbeitet.
Weil er befürchtet hat, dass die Leute irgendwann
mit der Dunkelheit.
Und auch mit diesem Abgeschottetsein nicht mehr so klarkommen, weil eigentlich ist ja auch alles verboten gewesen von der Oberfläche, so wie ich das verstanden habe. Also
genau. Also jeder, der hinkam, durfte nicht mehr weg und auch alle möglichen weltlichen Gegenstände auf der Welt oben waren sozusagen tabu, außer Fisch. Also Fisch durfte halt weiter gefangen werden.
Fantastisch. Kommen Sie nach Rapture. Auch hier sind die Mieten sehr hoch.
Genau. Genau, aber jetzt kommt Sophia Lamp ins Spiel. Und die hat, wie gesagt, anfangs mit Andrew Ryan zusammengearbeitet, hat aber eine ganz andere Philosophie, an die sie rangeht. Mhm. Und auch hier kommt ein wichtiger Aspekt des zweiten Teils. Es geht jetzt halt nicht mehr um diesen Objektivismus, diesen rationalen Egoismus, Hyperkapitalismus, wie man es nennen möchte, sondern jetzt ganz krasses Gegenbeispiel Altruismus. Also komplette Aufopferung für andere, also komplett selbstlos leben.
Das
ist das, wofür Sophia Lamp jetzt steht.
Und da fragen sich bestimmt viele Leute, so wie ich da draußen damals auch, als ich mir das angehört habe oder beziehungsweise mich dazu schlau gemacht habe, weil ich habe Teil 2 nie ganz gespielt. Wie passt das zusammen? Wie passt das in eine Gesellschaft oder in eine Welt, die jahrelang vom Kapitalismus so zerfressen worden ist? Wie schafft man es, Leute, die maßgeblich durch Drogen und durch die Folgen davon so kaputt gemacht worden sind, zu Altruisten zu wandeln oder die Stadt zu einer altruistischen zu wandeln.
Ja, funktioniert hat es am Ende ja auch nicht.
Ja, oh Wunder.
Aber der Versuch war da und sie war auch eine Zeit lang sehr erfolgreich. Das liegt vor allem daran, dass sie, ähnlich wie es damals Frank Fontaine auch gemacht hat, die sich an die Leute wendet, die gerade Verlierer dieses Hyperkapitalismus, sage ich mal, sind. Mhm. Also vor allem Arme, Leute, die verarmen und Leute, die halt nicht profitieren von dem System, sondern eigentlich zu den Verlierern gehören. Und da sie sowieso Psychologin war, ist sie halt auch viel mit Menschen in Kontakt gekommen und auch gerade durch ihre altruistischen Ansichten hat sie viele kostenlose Angebote gemacht. Sie ist viel halt in die Zentren gegangen, wo halt viele Leute waren, die halt bedürftig waren. Und so hat sie halt ihre Anhänger und Anhängerinnen rekrutiert. Zu Beginn lief das auch alles so ganz gut. Ryan hat auch mitgespielt, bis er irgendwann gemerkt hat, okay, langsam werden die Leute hier aber so ein bisschen negativ mir gegenüber. Die finden das System auf einmal nicht mehr so geil. Was mache ich denn jetzt? Dann hat er zuerst angefangen, normal zu diskutieren mit Lamp, hat öffentliche Debatten abgehalten. Das hat nichts gebracht. Die Leute waren immer noch irgendwie mehr auf ihrer Seite. Und dann hat er gesagt, okay, ich steck's jetzt in den Knast. So, du, ich setz jetzt einen Spion ein und der Spion sucht jetzt so lange, bis er irgendwas findet, wofür ich sie rankriegen kann. Das hat er dann auch gefunden und dann ja, hat er halt sie weggesperrt in so eine Gefangenenanstalt, in eine Gefangenenkolonie. Und ja, dort hat sie aber weiter gewerkelt und so immer mehr Anhänger um sich geschart.
Teil 2 an sich ist, wie wir es gerade schon festgestellt haben, immer noch Rapture als Setting. Wir sind aber diesmal nicht als ein gesichtsloser Jack unterwegs, sondern diesmal als gesichtloser Big Daddy. Also die Wesen, die wir im ersten Teil noch besiegt haben, beziehungsweise sind wir der eine große...
Der erste
Big Daddy. Projekt Delta.
Genau.
Heißt der. Und ist mit einer Little Sister besonders verbandelt gewesen.
Genau.
Die er auch als seine Tochter angesehen hat, so wie ich das...
Das war bei den Big Daddies halt so.
Verstanden habe.
Die wurden halt so drauf getrimmt.
Und das Ding ist, worüber wir halt auch noch gar nicht geredet haben, ist, Rapture ist nicht, also ist nach und nach kaputt gegangen, aber es gab halt einen schicksalshaften Abend, nämlich den Silvesterabend 1959.
Genau.
Da ist nämlich alles zu Bruch gegangen und da fängt auch Teil 2 an. Also wir als Big Daddy Delta laufen durch den Silvesterabend 59 und diese Revolution startet gerade.
Ja, beziehungsweise wir befinden uns nicht in dem Startpunkt. Der Startpunkt war halt in dem Kaschmir-Restaurant, in dem der erste Bombe gezündet wurde, dann in der Bürgerkrieg losging, sondern wir befinden uns an einer anderen Stelle, nämlich da, wo Sophia Lamb unterwegs ist.
Ja.
Nämlich sind wir eigentlich normal auf unserem Streifzug mit unserer Little Sister. Das Ding ist nur, unsere Little Sister ist zufälligerweise die Tochter von Sophia Lamb.
Aha.
Und Sophia Lamb will ihre Tochter zurückhaben. Und das sorgt dann dafür, dass wir in den Konflikt kommen. Sie betäubt uns und sagt uns am Ende, wir sollen uns umbringen. Da wir unter Hypnose stehen, tun wir das auch. Und
wie das halt so ist.
Wie das halt so ist. Und dann 10 Jahre später werden wir wiederbelebt.
Auf dem Papier klingt das eigentlich ganz geil, was man jetzt in Big Daddy spielt. Ich muss aber sagen, bis so die ersten 10 Minuten, also ich habe, muss ich wirklich sagen, nicht lange den zweiten Teil gespielt, sondern vielleicht nur so 2-3 Stunden. So die erste Stunde ist das noch richtig geil, wie rumsig und wumsig man ist und man kann den Bohrer benutzen und man springt auf Leute drauf und all das und man kann diesmal auch Plasmide kombinieren, so im Groben.
Ja.
Hat sich aber sehr schnell gelegt, muss ich sagen. Wie war das bei dir?
Ja, es fühlt sich halt nicht unbedingt an, als würde man einen behäbigen, langsamen Big Daddy spielen, sondern eigentlich fühlt es sich halt an, als würde man einen normalen Charakter spielen. Also einen Menschen halt. Gut, vielleicht ein bisschen größer und halt mit einem Bohrer als Arm. Aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jeder Schritt hier ist schwerfällig.
Ja.
Bei jedem Schritt irgendwie muss viel Kraft aufgewendet werden. Geht halt auch irgendwie später nicht, weil du irgendwann gegen viele Gegner kämpfst. Du musst anfangen, irgendwie von A nach B zu laufen, um bestimmte Objectives zu beschützen. Weil auch das eine große Neuerung im zweiten Teil. Wir jagen ja keine Little Sisters mehr, um an Energie zu kommen, sondern wir beschützen sie jetzt, damit sie uns diese Energie geben.
Langweilig.
Ja, wir sind das ist unsere Aufgabe als Big Daddy halt, dass wir sie beschützen. Und das sorgt halt einfach dafür, dass wir hier wieder das Problem haben, okay, wir müssen irgendwie Gameplay reinkriegen.
Vor allem, was ich mich halt die ganze Zeit frage, ist, wie viel Neues sieht man eigentlich von Rapture?
Man sieht erstaunlich viel Neues. Man sieht auch mal die Außenwelt, also man geht auch dieses Mal die ersten Male außerhalb von Rapture, ist man unterwegs.
Unter Wasser,
aber man geht dann zum Beispiel durch die
überflutete Bereiche,
man hat Verbindungswege, man geht auch mal wirklich aus Rapture raus und ist auf dem Meeresgrund dann, sag ich mal, unterwegs zwischen den hohen Gebäuden und alles. Also das ist schon ziemlich cool. Man lernt auch viel weiter darüber kennen, wie Rapture funktioniert. Man findet einen Vergnügungspark, in dem man dann sieht, okay, wie versucht Ryan hier schon Kinder und junge Personen auf seine Idee einzuschwören und wie viel Propaganda steckt da mit drin und du lernst viel.
Ein Kapitalismus-Karneval quasi.
So ungefähr, genau. Und dann aber die bösen Gefahren wie den bösen Kommunismus und auch der böse Vatikan und alles. Also das steckt halt alles da mit drin. Man lernt aber auch viel darüber kennen, okay, wie läuft eigentlich so Transport in Rapture? Man lernt die Schienennetze kennen und man lernt weitere Gebiete kennen. Also es ist schon so, dass man ins insgesamt schon noch ein gutes Stück mehr über Rapture.
Also es ist für dich auch wirklich ein vollständiger, eigenständiger zweiter Teil und nicht quasi Bioshock 1.5.
Nee, es ist ein vollständig eigener Teil mit einer eigenen Geschichte, mit komplett neuen also ich sag mal so philosophischen Ansätzen jetzt, mit neuen Charakteren, mit ja teilweise neuen Spielmechaniken, mit neuen Gegnertypen, auch hier Big Sisters, einer meiner Lieblingsgegnertypen auch.
Stimmt, die gibt's auch noch. Ja.
Die super cool inszeniert sind, wenn sie auftauchen.
Ja, ich weiß noch, dass das so der erste große Trailer war und dass der dann damit geendet hat, dass eine Big Sister irgendwie einen riesigen Ballsaal geflutet hat.
Genau, genau. So, ne? Man lernt erst einen anderen neuen Gegnertypen kennen, so einen Brute, einen richtig großen, und denkt man, okay, das ist das Neue, und dann am Ende, nee, der ist halt vergleichsweise schwach im Vergleich zu den Big Sisters.
Ja.
Und die zerstört dann halt den ganzen Saal und flutet alles.
Geil.
Mega.
Würdest du sagen, dass Bioshock, beziehungsweise lass uns da gleich drauf kommen, ich behalte den Gedanken im Hintergrund, was mir gerade noch einfällt, es gab sogar einen Multiplayer für den zweiten Teil, ne?
Ja.
Hast du da auch mal reingeguckt?
Als ich reingucken wollte, war ja halt schon tot.
Mann, die Sir.
Ja, es ist tatsächlich so, es gab einen Multiplayer und auch der hatte Story drin.
Ja.
Aber da geht's wieder mehr zurück in der Zeit und da ist man wieder in dem Konflikt zwischen
Fontaine und Ryan.
Genau, man startet da tatsächlich kurz bevor der Bürgerkrieg ausbricht. Hat also einen ganz kurzen 2-3 Minuten Zeit, um halt zumindest aus dem Fenster zu gucken, wie Rapture aussieht, bevor es kaputt geht.
Das ist nämlich auch ein Aspekt, wo du mir gesagt hast, dass du das super interessant fandest, Rapture mal in der Blüte seiner Zeit zu sehen,
genau,
bevor der ganze Klobatsch den Bach runtergeht, weil man muss ja auch sagen, man läuft vielleicht dann ja auch als Spieleentwickler Gefahr, seine Lore oder die Mystik dahinter so ein bisschen aufzuweichen. Aber ich fand's super geil. Also das, was ich zum Beispiel dann in späteren Teilen, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, davon gesehen habe, das ist dann schon saugeil. Und wie man sieht, wie dann zum Beispiel das Adam beziehungsweise das Splicen halt in den Alltag eingebaut wurde. Also ein Kellner, der von A nach B teleportieren kann und so ein Scheiß.
Ja.
Und so. Das ist schon ziemlich cool.
Und ich würde auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert, wie Rapture, außer bevor es wirklich kaputt ging, das Buch zu lesen. Es gibt ein Buch, das heißt einfach Bioshock Rapture, also relativ eingängiger Titel.
Kannst auch gerne nochmal den Autor nennen und den Verlag.
Genau, von John Shirley. Der Verlag ist, jetzt muss ich kurz gucken, gut, Panini Books.
Ja.
ist der Verlag, aber es ist ein echt gutes Buch, das die ganze Hintergrundgeschichte erzählt, wie ist Rapture entstanden, wie wurde Rapture gebaut, was für Probleme gab es von Anfang an, wie waren die Blütezeiten. Ne? Also es war ja nicht so, dass hier sofort alles kaputt ging. Rapture hatte ungefähr 10 Jahre Lebenszeit, war vielleicht sogar ein bisschen mehr, ungefähr 15 Jahre Lebenszeit.
Ja.
Und da gab es da auch Hochphasen drin, in denen wirklich Rapture ziemlich geblüht hat. Und das kommt alles in diesem Buch vor. Und man hat auch viel Hintergrundinfos, man lernt viel auch über...
Wie das die Oberfläche beeinflusst hat, habe ich auch irgendwo mal gehört, ne?
Ja, die Oberfläche bleibt eigentlich relativ außen vor. Es geht mir darum, wie kommen die Leute nach Rapture, warum und was sind so die Regeln?
Weil ich habe in irgendeinem Wiki gelesen, dass es halt kurz nachdem Ryan seine ganzen Einladungen verschickt hat, so wie der Kapitalisten Willy Wonka, der halt nun mal war. Wir reden vor allem gerade die ganze Zeit so darüber, als wenn das so eine echte historische Persönlichkeit war. Da sieht man mal wieder, was Bioshock für einen guten Job gemacht hat. Nee, dass es halt auch einen Geheimorden gab, der sich gebildet hat und geguckt hat, wo sind eigentlich die ganzen Leute hin?
Ach so, ja, klar, dass die Leute verschwunden sind, das wurde an der Oberfläche schon auch irgendwie bemerkt, weil es ja einflussreiche Menschen waren.
Ja.
Aber wirklich aufgeklärt konnte das dann nie werden. Sie waren halt einfach irgendwie weg.
Ja, perfekt. Worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, bevor wir gleich über den dritten Teil reden, ist, Bioshock ist ja eine Serie, die ja auch beziehungsweise eine Spielereihe, wo ja auch immer wieder die Gerüchte aufkamen, gibt es davon vielleicht bald mal irgendwie einen Film oder eine Serie. Ist das etwas, worauf du Bock hättest? Beziehungsweise wie würdest du wollen, dass das angehen?
Also ich hätte mega Bock auf einen Film. Es gab auch mal relativ lange...
Ich würde mir denken, wenn man sich das heutzutage mal, oder beziehungsweise, Verzeihung, wenn man sich den ganzen Serien- oder beziehungsweise Filmkosmos heutzutage mal anschaut, dann macht für mich eine Serie fast schon mehr Sinn, weil du einfach viel mehr Zeit hast und du könntest halt wirklich von Rapture richtig gut zu Rapture, wir beschmeißen uns alle gegenseitig mit Adam, ja, gehen und das halt in einem Zeitraum von vielleicht ein paar Staffeln.
Ja.
Und wenn du dir dann so Produktionen anguckst, wie zum Beispiel Chernobyl, wo dann wo jetzt auch der Showrunner die The Last of Us Serie macht und so, also finanziell sollte das kein Problem mehr sein.
Das würde sich super anbieten. Du hast ein sehr eigenes Setting, du hast einen eigenen Stil, den du umsetzen kannst, mit diesem Art Deko-Stil, der so, glaube ich, auch in
Babylon Berlin hat es ja zum Beispiel, diese deutsche Serie hat ja zum Beispiel gezeigt, dass der auch immer noch funktioniert,
genau,
rein ästhetisch.
Genau,
gesehen.
Der funktioniert sehr gut. Du hast verschiedene Bereiche, die du abklappern kannst, von gesellschaftlichen Themen über jetzt mehr individuelle Themen, über wissenschaftliche Themen. Du kannst anfangen immer mit diesem ganzen, okay, Splicen und Adam und Plasmide, dann irgendwann die ganze Geschichte über Little Sisters, Big Daddies, also all das, was du in dem Spiel leider ja sehr in den Hintergrund stellen musst, weil das Gameplay immer noch im Vordergrund steht.
Ja, beziehungsweise du musst danach suchen, sagen wir
ja,
mal so.
Genau,
was
genau.
Ja auch eigentlich das Geile an dem Spiel ist, dass du, wenn du mehr über die Welt herausfinden willst, dich einfach nur gut genug umsehen musst. Und du findest halt mehr Infos zu diesen Dingen.
Genau,
so, ne?
Genau. Aber das halt in der Serie präsentiert zu bekommen, wäre halt echt cool. Ich könnte es mir super gut vorstellen. Ich hätte es mir tatsächlich auch sehr, sehr gewünscht. Es gab lange Versuche, einen Film daraus zu machen. Es gab auch irgendwann mal so Fanprojekte. Ein Fanprojekt, das echt cool war. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Das waren, glaube ich, so 10, 15 Minuten.
Ging es da um so zwei Brüder?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Das habe ich, glaube ich, auch gesehen damals.
Und das eigentlich da schon gezeigt hat, was einfach dieses Setting an Atmosphäre erzeugt, ohne dass du viel machen musst.
Ja, ist halt auch die perfekte Mischung. Du kannst so ein bisschen in die Horrorschiene gehen, so. Ist ja total gerade in Horrorserien und Horrorfilme. Und du hast halt die Möglichkeit, mit einem Großteil der schon vorhandenen Story einfach dann zu arbeiten.
Total.
Du musst dann, ich freue mich immer, wenn sie sich dann neue Sachen ausdenken. Also, ich fänd's auch ganz cool, wenn sie dann jetzt nicht so Leute wie Jack einbauen, weil Jack ist halt einfach ein gesichtsloser Typ, den braucht keiner.
Der kommt ja auch erst dann, wenn alles sowieso kaputt ist. Du willst der
Band. Wie geil wär's, wenn du jemanden von, du kriegst deine Einladung, bis hin zu, wir müssen aus Rapture verschwinden, begleitest. Also das wäre für mich so der absolute, das wäre sau cool, da hätte ich schon tierisch Bock drauf.
Ja, da ist halt die Frage, wie präsent ist eigentlich Bioshock dann noch? Ich meine, das ist ja immer so, okay, im Spielekosmos immer irgendwie da.
Da reden wir gleich auf jeden Fall noch drüber.
Ja.
Aber sonst habe ich zu Teil 2 eigentlich nichts mehr großartig zu erzählen. Oder fällt dir noch was ein?
Teil 2, finde ich, schafft es eigentlich ganz gut, die Geschichte weiterzuerzählen und mehr über Rapture zu zeigen. Teil 2 hat an sich einen etwas schlechteren Ruf als der erste, weil er auch nicht von Ken Levine selber kommt, sondern von einem anderen Studio gemacht wurde. Ich persönlich finde aber, dass der zweite Teil durchaus gute Stärken hat und vor allem mir mehr von Rapture zeigt, was ich haben will.
Ich glaube, das verhält sich zueinander so ein bisschen wie die beiden Arkham-Spiele, also Arkham Asylum und Arkham City zu Arkham Origins. Es war ja auch ein Batman-Spiel, was nicht zu dem zu Rocksteady oder von Rocksteady kam und hat mir aber trotzdem immer noch super viel Spaß gemacht, obwohl das einige echt auch immer noch bäh finden so und das ist auch verständlich, aber ich fand's gut, mir hat's gefallen.
Super, also ich habe auch nichts einzuwenden gegen Teil 2, sollte man spielen.
Ja, was man aber auf jeden Fall auch noch spielen sollte, vor allem wenn man ein Radiosender ist, ist Musik.
Die Überleitung.
Ich hab's heute, ne? Also ich werfe sie nur so um mich. Wir gehen aber diesmal in Richtung Bioshock Infinite. Bioshock Infinite. Das Lutèce-Theme von Gary Scheiman.
Genau. Der hat auch damals schon die Musik für den ersten und den zweiten Teil gemacht. Und ist für den dritten jetzt auch wieder da.
Ja, und über den reden wir jetzt gleich. Und ihr hört hoffentlich noch weiter. Und wir sagen dann bis gleich.
Controller.
Ihr seid ja immer noch da.
Willkommen zurück.
Hallo? Hat euch keiner gesagt, dass wir immer noch über Bioshock reden?
Vielleicht ein anderes Wir.
Ist gerade... Wayne.
Wer sagt, dass wir das sind?
Genau. Vielleicht sind das ja auch wir und du und ich aus dem anderen.
Jetzt versuche ich mal die Überleitungen.
Und du hast die Leute noch mehr verwirrt ja. Und es haben noch mal fünf abgeschaltet.
Aber das ist eigentlich ein guter Übergang zu Bioshock Infinite, weil das verwirrt ja auch eigentlich ein bisschen mehr.
Ja, ist auch einige Zeit vergangen zwischen Teil 2 und dann eben dem dritten Teil, ne?
3 Jahre.
3 Jahre?
Ja. Genau, 2013.
Ja, stimmt. Ja, ich denke auch jetzt gerade eher daran zwischen Teil 1 und Teil 3, weil Ken Levine, Teil 1, Ken Levine Infinite und so.
Genau. Der ja. Ken Levine kam zurück für Bioshock Infinite und wenn man es so sehen will, ja.
Dann wurde auch dreimal verschoben, wenn ich mich nicht täusche, ja. Damals.
Das ist heutzutage guter ja. Tonus. Heute muss ein Spiel auch verschoben.
Dreimal verschoben. Dann hast du dein Spiel nicht dreimal verschoben, kriegst schon mal 10% weniger bei Metacritic.
Genau.
Teil 3 ist sehr anders ja. als die ersten beiden. Also, gerade wenn man vom Setting redet. Ich weiß noch, dass der erste Trailer auf irgendeiner E3 gezeigt wurde und man am Anfang denkt so, okay, unter Wasser und da ist ein Big Daddy. Hä, der Big Daddy sieht aber irgendwie komisch aus, wie so ein Pappaufsteller. Und dann geht's irgendwie so raus und du bist halt in einem Aquarium und genau. Da ist ein Modell von Rapture von der Weltausstellung 1800 Schlag mich tot. Und du bist ein Typ, der gegen einen riesigen, fast schon puppenmäßigen Mann kämpft, mit riesigen Pranken, also so eine Art, ja, Roboter des 19. Jahrhunderts. Und er schmeißt dich aus dem Fenster und du bist einfach mal in einer Stadt im Himmel.
Ja, und auf einmal unter dir viel Luft.
Viel Luft, einiges an Luft und Propeller.
Und sehr hell,
ja. Das ist der große Kontrast, mit dem Bioshock Infinite aufgewartet hat. Wir befinden uns nicht mehr unter Wasser, sondern in schwindelerregenden Höhen und sind auch nicht mehr in Rapture unterwegs, sondern in Columbia. Und haben diesmal mit, auch nicht mit einem gesichtslosen Hauptcharakter zu tun, sondern mit einem Protagonisten, der eine Stimme hat. Und dessen Gesicht wir auch häufiger im Spiel sehen, beziehungsweise...
Ja, auf jeden Fall, wir sehen es. Wir sehen es, glaube ich, 2-3 Mal.
Jacks Gesicht weiß ich nicht, ob wir das jemals sehen.
Jacks sieht man nie, das Gesicht.
Ja, und dieser Protagonist, habe ich gerade gesagt, Booker DeWitt heißt der?
Genau.
Und der wird von einer Detektiv-Agency losgeschickt und sagt, geh dahin. Hol uns das Mädchen und tilge die Schuld. Ja,
beziehungsweise er gehört eigentlich zu den Pinkertons, zu ja. dieser Detektivagentur, aber er wird dann halt kontaktiert von mysteriösen
Zwillingen.
Personen, genau, dass er das Kind bringen soll und seine Schuld tilgen soll. So. Und ja. damit fängt das Spiel halt an und man sitzt halt da. Was?
Und man ist ähnlich wie im ersten Teil auch wieder auf hoher See erstmal unterwegs und genau. Es geht in einen Leuchtturm.
Ja.
There's always a lighthouse, there's always a man.
Genau.
Und wir werden in einer Rakete in die Luft geschossen.
Genau.
Also es ist quasi das Lighthouse von Jeff Bezos.
So ungefähr.
Ja.
Auch hier hat man wieder so diesen Kontrast zu, wir kommen in eine utopische Welt, weil unten regnet es, unten ist alles dunkel, unten ist irgendwie ist alles doof.
Ja.
Und dann werden wir hochgeschossen, kommen über den Wolken raus und strahlender Sonnenschein,
ja.
Feuerwerk in Columbia,
ja.
schöne
weiße Tauben.
Musik, genau. Alles ist halt, als wäre es die perfekte Welt.
Ja, und das ist auch einer der größten Unterschiede. Columbia ist noch ein total funktionierender, gut, also in seinem System
ja.
funktionierendes. Funktionierender Staat, würde ich mal sagen.
Ökosystem, ja. genau.
Und geleitet wird dieser Staat von einem, auch wieder von einem Despoten. Despot heißt es.
Von einem, ja, er selber nennt sich jetzt Prophet.
Aber er ist halt ein Despot.
Genau.
Zachary Hale Comstock.
Genau.
Und anders als Andrew Ryan findet der Religion gar nicht mal so kacke, sondern findet Religion richtig, richtig gut und ist, so der Gegenentwurf zu Andrew Ryan
ja.
und ist jemand, der den amerikanischen Traum beziehungsweise diese amerikanische Kolonialästhetik, diese Kolonialgeschichte total abfeiert und sagt, hier von Gott geschickt, von Gott gesandt,
ja.
Erobern wir uns dieses Land und
genau.
hat auch gesagt irgendwann, nee, reicht mir, ich mache mir meine eigene Welt.
genau, sagt sich los von dem
Sodom unter genau, ihm, so nennen sie es, glaube ich.
Genau.
Und es ist alles ein Ticken hyperaktiver, würde ich fast schon sagen, als noch im ersten Teil. Also ich finde Teil 1 allein durch sein Setting und dadurch, dass es halt ein Failed State ist, auf jeden Fall eine Ecke ruhiger und zurückgenommener, und Infinite ist halt von Minute 1 so bam, in your face.
Auch einfach bildgewaltig auch. Ja, total.
Ja, und Booker findet im Laufe des Spiels zu einem Mädchen, das wie Aschenputtel, sondern Rapunzel in einem Turm, in einer riesigen Statue wohnt und mehr oder weniger das Götzenbild dieser Gesellschaft ist.
Genau, Elizabeth. Genau, Elizabeth, genau.
Ja, und Elizabeth hat eine ganz besondere Fähigkeit, abseits von Plasmiden, beziehungsweise Ziggers heißen die ja in Columbia. Ja. Sie kann Tore zu anderen Welten öffnen.
Zu anderen Versionen von...
Ja, also genau, zu anderen Realitäten.
Genau, genau.
Und in einer Realität, in der zum Beispiel, keine Ahnung, ein Typ, von dem sie Hilfe brauchen, nicht tot ist. Oder er und seine Familie wohlhabend sind und gutes Werkzeug hat, um Sachen für uns zu bauen.
Ja.
Und dieses Spiel ist hält sehr lange hinterm Berg, um was es eigentlich geht, beziehungsweise lernt man das so nach und nach. Und ich würde so sagen, die letzte Stunde ist halt der absolute Mindfuck.
Die letzte Stunde, die geht richtig ab, die tritt richtig auf, nimmt dann auch Kämpfe komplett raus. Es ist sowieso, BioShock Infinite fängt ohne Kämpfe an und hört ohne Kämpfe auf. Irgendwie genau das, was BioShock vielleicht immer gewollt hat, sage ich mal, dieses ganze Gameplay rausnehmen, das ganze Kämpfen rausnehmen, sondern wirklich nur Geschichte. Und genau, ab dann kommt ganz viel mit Paralleluniversen mit rein und ganz viel, die aber am Ende dann doch irgendwie wieder passt. Also ganz oft hat man ja die Gefahr, wenn man mit so
Zeitreisen und Parallelversen
anfängt, dass man sich sehr verrennt. Aber BioShock Infinite schafft es sehr gut, hier
viele Klischees und viele Holprigkeiten zu umschiffen.
Genau, zu umgehen und zu einem Ende zu kommen, das sehr zufriedenstellend ist.
Ja. Wie hat es dir damals gefallen, beziehungsweise was waren so deine Erwartungen? Du warst ja zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, Superfan schon.
Ja, ich
so.
Hab seit...
Wie hast du den Wechsel von unter Wasser zu in der Luft wahrgenommen, ohne es vorher gespielt zu haben?
Ich fand ihn okay. Ich weiß, also es war immer so ein bisschen diese Schwermütigkeit von, ach, Rapture ist schon irgendwie ein tolles Setting.
Aber man kann es halt nicht zum dritten Mal machen. So, ne,
Columbia ist auch irgendwie cool vom Setting her. Ich fand tatsächlich das Setting von Rapture irgendwie cooler und auch das ganze System von Rapture vom ersten und vom zweiten Teil irgendwie interessanter, also was für Gesellschaftsstrukturen da so drin stecken, weil Columbia ist halt eine so ein bisschen Gottesstaat ähnlich, tief rassistisch geprägt, eigentlich, wenn man so will, so sehr wie damals die USA ja auch getickt hat, sage ich mal, in vielen Aspekten. Und da fand ich irgendwie diese Aspekte in Rapture irgendwie interessanter. Was aber auch gar nicht so schlimm war, weil BioShock Infinite einen anderen Schwerpunkt legt. Der Schwerpunkt ist nämlich gar nicht so sehr auf der Welt an sich. Klar, schon, die ist schon wichtig, aber die individuelle Geschichte zwischen Booker und Elizabeth steht viel mehr im Vordergrund als die Geschichte des Protagonisten aus dem ersten und zweiten Teil.
Ich kenne auch ganz viele Toplisten, die Elizabeth so als mit einem der coolsten NPCs werten.
Sie war damals auch, was KI-Bewegungen angeht und KI-Verhalten angeht, mit einer der ausgereiftesten Charaktere.
Ja, ich erinnere mich nur an diese eine Szene, nachdem du aus diesem Turm fließt und dann wachst du an so einem Fake-Strand auf. Also natürlich gibt es auch in der Wolkenstadt quasi einen Strand. So. Und sie ist mehr oder weniger so Fish out of water mäßig, kennt die Welt um sich herum gar nicht und ist so, oh, Mr. DeWitt, lassen Sie uns doch tanzen oder oh, gucken Sie da, Zuckerwatte und oh, davon habe ich schon so viel gehört und so.
Sehr verspielt, sehr kindlich.
Ja, sie ist halt total Disney-Princess mäßig unterwegs und das ist auch halt ihr Design, ihrem Design zu schulden. Also ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, die MacherInnen haben bewusst ihre Augen zwei- oder dreimal so groß gemacht wie alle anderen, um ihr halt diesen Disney-Cuteness-Faktor zu geben. Auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich Elizabeth echt einen tollen Charakter, gerade gegen Ende so. Dieser Bruch oder dieses Verlieren der Unschuld und sich seiner eigenen Macht und sowas bewusst werden, ist sehr cool gemacht bei ihr. Auf der anderen Seite denke ich mir so, aus heutiger Sicht haben sie so ein paar Klischees nicht umschiffen können, zum Beispiel ihre Kleidung. Also sie, am Anfang ist sie noch sehr zugeknöpft und dann später ist sie irgendwie so nur noch in einem Rock und ihrer Corsage und so. Es hat alles ein bisschen, ne, sie ist schwer auf sexy getrimmt, habe ich so ein bisschen manchmal das Gefühl.
Ja, wobei
in gewissen Szenen
zumindest. Sie geht halt, durchlebt halt verschiedene Stufen, endet dann aber so, dass sie ja die Klamotten ihrer Mutter anzieht. Also dann ist sie ja sozusagen in dem Stadium angekommen, zu dem sie eigentlich nie wollte. Würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, dass sie jetzt irgendwie so klassisch nur auf sexy getrimmt
war. Nicht nur, aber ich fand, im Verhältnis zu den Sachen, die sie halt sonst so hatten, war dieser Aspekt so, war schon damals, dachte ich mir so, okay, sie ist aber jetzt ein bisschen dafür, dass sie halt so ein bisschen die Unschuld vom Lande sein sollte, fand ich das damals schon ein bisschen komisch, diese zwei Stellen, wo das so war. Aber das ändert nichts daran, dass sie als Figur halt sehr gut geschrieben ist. Und ich finde gerade auch, haben wir gar nicht drüber geredet, auch Teil 1 und Teil 2, alle drei Teile super synchronisiert. Im Englischen natürlich über jeden Zweifel erhaben. Aber auch ich finde gerade ich als Fan von einer guten deutschen Synchro, fantastisch gemacht, also wirklich sehr, sehr gute Synchronsprecher, die dem Ganzen dann halt auch, finde ich, versuchen, in nichts nahe zu stehen.
Ja, ja, gerade auch jetzt, wenn wir über Booker the Witch sprechen, mit Troy Baker im Englischen, sage ich jetzt mal.
Troy Baker is in every game.
Aber das war,
war zu der Zeit.
Das war sein großer Durchbruch, würde ich mal sagen.
Meinst du, war Joel nicht vorher?
Nee. Bioshock Infinite war vor The Last of Us. Kam im selben Jahr raus, aber im Sommer. Und Bioshock Infinite kam im März raus.
Ach krass, stimmt, das war doch das große Jahr der
mit GTA 5,
nee, beziehungsweise hier Walking Dead, erste Staffel doch auch.
Stimmt, genau, das
so
auch.
So die große Beschützer hier Mann beschützt kleines Mädchen, danach stimmt. Kam der Bogen.
Stimmt, ja. Ich habe es nur noch in Erinnerung als das Jahr, in dem sowohl GTA 5, Bioshock Infinite, als auch Last of Us.
Ein wildes Jahr.
2013, das war.
Das waren noch Zeiten.
Das war ein Jahr. Aber zurück zu Bioshock Infinite.
Wie hast du es denn damals dann wahrgenommen, was das Gameplay angeht? Weil du schon gesagt hast am Anfang, fängt ohne Gameplay an, also klassisches Gameplay und hört damit dann auch auf.
Ja.
Wie hast du die Parts dazwischen empfunden? Weil sie haben sich ja schon Mühe gegeben und wir können ja gleich auch nochmal über die Version reden, die eigentlich geplant war und wo sie dann einige Abstriche machen mussten.
Mhm. Sie haben es ganz gut hinbekommen. Die Welten waren ein bisschen offener, das heißt, es gab ein bisschen mehr auch Bewegungsfreiheiten. Kämpfen, sowohl Schießen als auch Plasmide liefen gut. Teilweise war so ein bisschen blödes Backtracking drin, gerade wenn es um diese Kisten, diese versteckte Items ging. Das war so ein bisschen schwierig. Aber ja, es ist und bleibt nicht der große Selling Point von Bioshock.
Ja.
Aber es war in Ordnung.
Es war der Sache dienlich.
Es hat auch Spaß gemacht. Du konntest ein bisschen rumexperimentieren mit verschiedenen Wiggles. Konntest Gegner zum Beispiel in die Luft schleudern und dann irgendwie eine Gewitterwolke draufpacken und dann ist alles elektrisiert worden um sie herum und so Kram halt. Also das ging halt schon ganz gut.
Ja, ich meine nicht an eine Demo erinnern zu können, wo am Anfang noch eine ganze Menge anderes Zeug gezeigt worden
ist. Ja, der erste Gameplay-Trailer, der war super cool. Da sah aber auch Elizabeth noch ganz anders aus.
Ja.
Und da wurde dann auch mit Kanonenkugeln, die du abgefangen hast und zurückgeschleudert hast. Und da gab es ja noch andere Fähigkeiten. Und du konntest sogar irgendwie, Elizabeth konnte das Wetter manipulieren oder man selber konnte das Wetter manipulieren.
Ja, beziehungsweise die Interaktivität innerhalb der Welt war noch ein bisschen anders.
Genau.
Also du konntest auf Wegelagerer treffen und du konntest dich entscheiden, stelle ich mich denen jetzt, bedrohe ich die, was mache ich jetzt damit?
Und du hattest noch größere Welten mit diesen Skylines, über die du dann dich drüber hangen konntest, also sozusagen so Transportwege. Transportwege, über die man drüber konnte. Das ist dann im fertigen Spiel alles kleiner ausgefallen.
Ja.
Also alles nicht ganz so, ja, da waren dann die Ressourcen anscheinend doch ein bisschen beschränkter und man hat dann andere Schwerpunkte gelegt.
Ja, ich würde sagen, wenn wir Bioshock Infinite heutzutage spielen würden, müsste man sich, glaube ich, ein bisschen durchkämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch das Gameplay.
Ja, kann sein, wobei Bioshock Infinite nie die Stellen hat, in denen sich es zieht. Also es ist immer so, du hast zwar Kämpfe in bestimmten Arena-Leveln, danach geht's aber weiter. Danach kommt der nächste Storypunkt.
Das
danach
stimmt.
Kommt das nächste Gespräch. Danach kommt die nächste Erkenntnis.
Ich weiß noch, dass das Museum mit Wounded Knee, also mit diesem, diesem großen, große Schlacht, wo die Kavallerie gegen die amerikanischen Ureinwohner gekämpft hat und die dann mehr oder weniger abgeschlachtet hat, dass das auch ein ziemlich cooles Level war, wo auch eben, wo du gesagt hast, so storymäßig dir die Geschichte von Comstock und von Booker auch gezeigt wurde, weil Booker ist anscheinend mit Comstock zusammen, die haben zusammen in der Armee gedient oder so.
Ja.
Zumindest ist das so am Anfang der Punkt.
Ja, man sieht halt an der Stelle sehr schön, wie das Bild auch verzerrt wird. Also wie sehr Columbia
halt mit rassistischer Propaganda arbeitet.
Genau,
und sowas.
Also von wegen, wir sind hier die eigentlichen Herren und so der weiße Mann ist allen überlegen und so ein Kram, was da alles propagiert wird. Und das wird halt eigentlich sehr gut da aufgezeigt, genau wie, aber auch wie militaristisch Kinder erzogen werden.
Es
gibt da so einen Freizeitpark, in dem dann alle direkt mit Soldaten, Uniform und alles auf schöne Musik, also wo die Kinder direkt darauf getrimmt werden, dass sie ja doch bitte als Patrioten für Columbia sterben sollen.
Ja, ich glaube, was dem Spiel halt sehr gut tut, auch aus heutiger Sicht, ist halt, wie selbstkritisch es halt ist, auch mit seinem Publikum, sage ich mal.
Mhm.
Also wir als Booker sind ja auch kein guter Mensch. So, das stellt sich ja im Nachhinein einiges heraus, wo man sagt so, uff, Booker, Bruder.
Ja.
Wirklich?
Ja, und klar, du hast natürlich auch ein Zielpublikum, das sehr amerikanistisch ist, sage ich mal, also sehr zentriert auch auf die USA und so ist.
Ja.
Und dann natürlich ein Spiel zu haben, das sehr kritisch mit der eigenen Geschichte ja auch umgeht und eigentlich auch zeigt, wie viel da eigentlich immer noch
im Argen liegt,
muss man sich als Spiel ja auch erstmal trauen, dass man sich da nicht seine Zielgruppe so...
Was ich immer sehr krass fand bei Columbia ist, wie schön die Stadt an einigen Stellen doch wirklich auch
total ist.
Also auch was die Musik angeht, ich bin halt ein großer Fan von so alternativen historischen Szenarien und bei Columbia ist es halt so, dass durch diese Risse in andere Dimensionen und in andere Zeitlinien die Leute mit Musik in Berührung kommen, die es zu der Zeit noch gar nicht gab.
Ja.
Also gibt es dann zum Beispiel am Anfang des Spiels ein Barbershop-Quartett auf so einem Luftschiff, das God Only Knows von den Beach Boys singt.
Ja.
Und das ist einfach so cool gemacht. Oder
total.
Hier Everybody Wants to Rule the World läuft dann in irgendeinem Hintergrund auf irgendeinem Plattenspieler oder Creedence Clearwater Revival wird in den Ghettos von einem kleinen schwarzen Jungen auf einer Gitarre runtergerockt. Das ist alles so cool. Und das finde ich ist auch heute immer noch mit so das Geilste, was es an Videospielmusik gab und auch so an weitergedacht. So klar, Rapture voll cool mit diesen ganzen Bill Crosby und so und hier Dean Martin und sowas. Super, super cool. Aber zu überlegen, wie beeinflusst aktuelle Kultur unsere rückständige Welt, ist schon saugeil gemacht.
Super, total, ja klar. Also an sich, es wäre noch mehr gegangen. Also ich finde es klar, das Spiel muss irgendwann auch mal zu Ende und rund sein, aber man hätte sich halt so viele Einflüsse nehmen können. Ja. Und du überlegst, okay, du hast die Möglichkeit, in alle möglichen Welten zu gucken und dir Sachen rauszunehmen. Mhm. Da hätte man auch wahrscheinlich noch mehr machen können, aber ich finde die Stellen, an denen sie es machen, an denen sie es zeigen, ja, sind auch klasse, gerade was Musik angeht.
Bevor wir jetzt auf die Zukunft von Bioshock kommen, möchte ich noch eine Sache ansprechen. Bioshock Infinite war nach Teil 2 der Teil, der auch ein DLC hatte. Mhm. Also ich glaube, Teil 2 hatte Minerva's Dent oder
genau,
wie das hieß.
Genau.
Und der dritte hatte dann Burial at Sea Part 1 and 2. Und ja, nach den Ereignissen von Teil 3 ging es dann wieder zurück nach Rapture. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und das war auch der Grund, warum ich Rapture, beziehungsweise nachdem ich Teil 3 gespielt habe, den ersten Teil komplett nachgeholt habe, weil ich schon im Vorfeld gehört habe, okay, du solltest up-to-date sein, was Rapture angeht, wenn du die DLCs spielen willst. Und das habe ich dann halt dann direkt durchgezogen. Ich fand es richtig, richtig gut.
Ja, vor allem, weil wir da das bekommen, was viele auch wollten, nämlich Rapture jetzt mal zu sehen, bevor es halt untergeht. Also untergeht, bevor es kaputt geht, bevor es auseinanderfällt.
Ja.
Nämlich kommen wir hier in einen Rapture vor dem Bürgerkrieg und erleben halt, sag ich mal, so ein bisschen
eine Detektivgeschichte.
Genau,
eigentlich
eine Detektivgeschichte und auch ein bisschen so die Alltagswelt eigentlich. So, was machen die Leute da und wie gehen die Leute da eigentlich miteinander um? Das Ganze hält sich nicht sonderlich lang. Man kommt dann doch irgendwann wieder in so Bereiche, die dann wieder ein bisschen verlassener sind. Man wird dann an bestimmte Orte geschickt, die dann halt nicht mehr zu den Glanzregionen Raptures gehören.
Sondern die zurückgelassen.
Sondern die schon genau abgekapselt sind. Also dieser Bürgerkrieg tut sich ja schon auf. Der ist ja nicht von heute auf morgen da, sondern der baut sich ja langsam auf. Und wir stecken halt in dieser Phase, in der Fontaine auch versucht, oder Atlas halt versucht, seine Strukturen zu festigen. Und da kommen wir halt rein. Aber trotzdem, für diese Stunde oder diese zwei Stunden, in denen man Rapture halt mal wirklich sieht, bevor es kaputt geht, war grandios.
Und auch wirklich nicht lang. Also ich finde, es ist halt ein super, super Dessert für alle, die Bock auf noch mehr Bioshock hatten. Und er hat sich halt auch die Mühe gegeben, der DLC Teil 3 und Teil 1 miteinander chronologisch zu verbinden.
Es verbindet viel und was toll ist am Ende, es setzt einen guten Schlusspunkt. Also es kommt am Ende zu einem guten Schluss und erklärt vieles, was der erste Teil nie beantwortet hat. Zum Beispiel, wie kommt Jack eigentlich dahin? Ins Flugzeug und dann da in den Leuchtturm und alles. Und wie wird er eigentlich aktiviert, sag ich mal, so in Anführungszeichen jetzt. Also wie werden wir eigentlich zu Jack im Endeffekt?
Ja.
Und das...
Eine fantastische Spielereihe, die leider sehr lange jetzt schon liegt und ruht. Es gibt aber Bestätigung, dass Teil 4 kommt, so wie ich das verstanden habe.
Es gab Stellenausschreibungen, die sehr darauf hindeuten, dass es das gibt. Ich glaube, offiziell ist es noch nicht, aber...
Es ist eigentlich so eine dieser typischen Game-Industry-Geschichten. Jeder weiß, es kommt, aber keiner hat noch wirklich irgendwie mal einen Trailer oder einen Instagram-Account dazu gemacht.
Man weiß aber auch, dass Ken Levine nicht mehr dabei ist.
Ja, Ken Levine macht ja sein eigenes Spiel gerade.
Der baut an seinen eigenen... Ja, ich weiß nicht, ob er konkret an einem Spiel arbeitet. Der arbeitet, glaube ich, viel an Spieleideen, gerade was so Stories angeht. Er sucht nach neuen Möglichkeiten, Geschichten in Spielen zu erzählen, weil das halt immer sein Ding war, ne? Geschichten erzählen.
Ja. Ja, vielleicht ist das auch gut, dass man jetzt vielleicht mal anderen Leuten den Kessel in die Hand gibt. So, wir haben natürlich gerade auch vorhin noch gesagt, so Teil 2, vielleicht nicht der beste Teil, der halt nicht unter seiner Fahne war. Aber ich habe gehört, dass sehr viele erfahrene Bioshock-EntwicklerInnen dabei sein sollen. Das und wenn sie irgendwie einen coolen Twist finden, why not?
Ja, ich sehe es ein bisschen schwierig, weil Bioshock... Die Art und Weise, wie Bioshock funktioniert, sehr am aktuellen Gaming-Markt vorbeigeht. Aktuell befürchte ich, dass man halt anfängt irgendwie mit offenen Welten, dass man anfängt mit irgendwelchen größeren Quest-Designs, Quest-Sachen, dass man anfängt irgendwie Implementierungen zu machen im Multiplayer. So was halt heutzutage läuft, ist halt so viel, was in diese
Games-as-a-Service-Schiene
Games-as-a-Service-Schiene geht. und halt nicht dieses klassische Spiel, dass du 30 Stunden spielst und das dann zu Ende ist. Also ja. Heutzutage geht es ja immer dahin, dass man sagt, ein Spiel darf nicht zu Ende gehen, ein Spiel muss weitergehen. Und ein Bioshock hat halt immer ein Ende gehabt. Am Ende löst sich halt immer irgendwie was auf.
Ja.
Und ich weiß nicht, gerade ich, weil ich ja sage, ich möchte ja eigentlich ein Spiel haben mit weniger Kämpfen, sage ich jetzt mal, sondern mit mehr so einfach erleben, das wird es halt nicht geben.
Ja, aber vielleicht finden sie ja gerade, weil es gibt ja auch viele Spiele, die nach Bioshock gekommen sind, die sich sehr viel auch an der Formel und an der Idee bedient haben. Ich habe ja gerade schon die Batman Arkham-Spiele genannt, die beziehungsweise Arkham Asylum, finde ich, ist eigentlich nichts anderes als ein Third-Person-Bioshock mit Arkham als Setting. Mhm. Die Dishonored-Spiele, Prey, ja, und wie sie alle heißen so.
Prey ist völlig gescheitert. Prey ist am Markt völlig vorbeigegangen. Prey hat sich nicht verkauft.
Ja, aber hat halt, finde ich, auch was sein Gameplay angeht, coole
auf jeden Fall. Prey ist ein super Spiel.
Ich glaube, wenn man es schaffen würde, abseits der Plasmide noch einen coolen Gameplay-Kniff zu finden, wenn es ein Shooter sein muss, vielleicht mit coolen Waffen oder mit gewissen Ideen, wie du deine Waffen benutzt, in Kombination mit den Plasmiden, dann könnte das schon ziemlich nice werden, glaube ich.
Ja, Bioshock lebt halt vor allem durch seine Welten und durch seine Gesellschaften und politischen
Intrigen.
Intrigen, genau. Ich weiß halt nicht, Ken Levine ist halt einfach schon ziemlich gut.
Er ist halt auch einfach ein Guter.
Er ist halt ein Guter. Ziemlich gut in dem, was er macht. Und da Nachfolger oder Nachfolgerin für zu finden, das sind große Fußstapfen, in die man tritt.
Kann
klar,
ich mir vorstellen.
Ich bin mir sicher, dass das Spiel gameplaymäßig besser wird. Also es wird gameplaymäßig ausgereifter sein als die vorherigen Bioshocks. Es wird, was diese Aspekte angeht, sehr viel gut machen, sehr viel richtig machen. Aber ich persönlich habe halt ein bisschen die Sorge, dass es dafür in seiner Welt, in seiner Geschichte ein bisschen nachlassen
wird. Arwen, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Und stell dir mal vor, morgen sitzt du zu Hause in deinem Pyjama, isst dein Müsli und dann geht es auf einmal ring, ring. Oh, hallo, Herr Take-Two, Sie sind's. Sie haben gehört, dass ich ein großer Bioshock-Fan bin und möchten mich als Writer für das neue Spiel haben. Ja, sehr gerne. Wie würde deine Bioshock-Welt aussehen? Also würdest du in Rapture bleiben oder hättest du andere Ideen?
Ja, für mich persönlich gibt es noch viel, das man in Rapture machen könnte. Also ich hätte kein Problem damit zurückzugehen.
Okay. Vielleicht Rapture wird wieder neu aufgebaut.
Wäre,
in den 80ern oder in den 90ern oder so.
Ja, wäre eine Option, oder, ne, dass man erstmal hingeht.
Die Welt weiß von Rapture und Rapture ist jetzt Bestandteil vom Weltgeschehen und sowas. Ja.
Zum Beispiel. Aber was man auch machen könnte, was ich mir irgendwann mal dachte, dass du halt ein Aufbauspiel machst. Ein Rapture-Aufbauspiel.
Du bist quasi Andrew Ryan, sitzt vor deinem Rechner.
Genau.
A man chooses, a slave obeys. Klick, bau mir bitte noch eine Plasmidfabrik.
Und du baust dann halt da deine Region. Du musst dann auch ein bisschen gucken, was wollen die Leute. Du hast dann natürlich so deine Philosophien, mit denen du da handhabst.
Ah, du könntest also auch aussuchen.
So ein bisschen Frostpunk-mäßig.
Ja, wie du dein Rapture aufbaust.
Genau.
Ist es ein kapitalistisches Rapture? Ist es vielleicht eher so ein altruistisches?
Genau,
von
Sophia Lamb.
Oder bist du vielleicht der Comstock-Typ und möchtest da richtig schön viel Rassismus und Religion reinballern?
Und dass du halt dann da irgendwie dich dann da durchsetzen musst, während du halt das in diesem Aufbauspiel drin hast. Das wäre auch irgendwas, das mega cool ist.
Das stimmt, das klingt richtig gut.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Also weg vom Ego-Shooter in dem Fall.
Weg vom Shooter hin zum. Ey, ohne Witz, ich glaube, Wayne, das wäre so, wenn um die Ecke kommen, so, wir machen einen RTS Bioshock. Ich glaube, ich würde bei mir zu Hause sagen, ich spüre eine Verzerrung in der Macht. Wayne freut sich gerade einen Ast ab.
Ja, da wäre ich der Erste, der es kauft.
Ja, Mann.
Nee, aber gerade, was natürlich dann schwierig wird, wird sowas wie Geschichten erzählen und so spielen. Und da ist dann natürlich
aber das ist eine Herausforderung, ne?
Ja.
Das ist eine Herausforderung. Wayne, wir haben 21.23 Uhr. Bioshock hat uns sehr viel abverlangt, aber im positiven Sinne. Ich habe mich sehr gerne mit dir jetzt die letzten circa anderthalb Stunden darüber unterhalten.
Gleich
war's. ich glaube, ich werde auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Also in meinem Spielstand. Zumindest jetzt auch im ersten Teil. Ob ich nochmal in Infinite reingucke, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich habe wieder Hunger drauf. Und das ist die Hauptsache.
Ja, bei mir ist es auch schon relativ lange her, dass ich es gespielt habe. Und ich habe auch wieder Lust.
Perfekt. Wir sagen an dieser Stelle dann auf Wiedersehen. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder bei Controller. Das müsste...
Das ist schon im September.
Und ja, ich glaube, der...
Jetzt schauen wir alle ganz schnell auf...
Unauffällig in unseren Kalender.
Das ist der 13.
Genau, 13. September ist die nächste Controller-Sendung. Wir hoffen, dass ihr da auch wieder am Start seid und zuhört. Vielleicht wieder in Podcast-Form, vielleicht auch dann wieder mit mehreren Themen. Wir wissen es noch nicht, aber wir werden uns auf jeden Fall Mühe geben.
Ihr hört auf jeden Fall von uns.
Ihr hört auf jeden Fall von uns. Bleibt dran. Ja, dann sage ich danke auch nochmal an der Stelle an dich, Wayne.
Sehr gerne, danke für die Moderation.
Und wir entlassen euch jetzt mit einem Song auf Bioshock Infinite, Will the Circle Be Unbroken von Troy Baker und Courtney Draper. Macht's gut.
Tschüss.
Controller.